Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien.
Eine neue Folge der Reisewarnung, ein neues Land und ein alter Bekannter. Christian Selper ist bei mir. Wie schön. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Brigitte. Ich freue mich mal wieder hier zu sein. Begrüße euch alle da draußen, die uns zuhören, wo immer ihr gerade seid. Manche hören uns beim Joggen, manche beim Bügeln, manche im Büro. Alles ist gut. Manche hören uns im Auto. Also herzliche Grüße in alle Richtungen.
Neues Land, habe ich gerade gesagt. Aber das stimmt ja eigentlich nur so teilweise, was ich meinte. Wir haben ja jetzt ganz viel über die Philippinen geredet in den letzten 2 Monaten. Und jetzt geht's halt mal wieder ganz woanders hin, nämlich nach Uganda. Aber willst du noch ganz kurz was sagen zum Abschluss des Monats der Weltmission? Wie war es denn? War überhaupt der ganze Monat? Habt ihr ihn genossen?
Ja, gerne. Also wie ihr wisst, haben wir im Oktober jedes Jahr unsere Hauptaktionen, Monat der Weltmission. Und wie du sagst, Philippinen waren dieses Jahr das Beispielland. Ich hoffe, ihr habt ja fleißig alle Podcast-Folgen gehört, der Reisewarnung. Ich habe die auch mir jetzt gerade auch nochmal so nacheinander nochmal so reingehört und das hat
reingezogen.
Binge-Listening gibt es auch.
Ja, natürlich.
Netflix für Reisewarnungen.
Ja, für Podcasts grundsätzlich hörst du nie mehrere Folgen hintereinander.
Ja, doch. Und gerade bei Philippinen, gerade wenn es so viele Facetten zu einem Land sind, das ist schon richtig toll. Und das hat auch wirklich gut gepasst, finde ich, die Themen, die wir versucht haben zu setzen. Also dieser starke Kampf für die Menschenrechte auf den Philippinen, wofür unsere Partnerinnen und Partner stehen, empfehle ich euch nochmal reinzuhören. Ich war selber jetzt vor kurzem auch in Frankfurt auf der Buchmesse. Da war ja Philippinen auch das Ehrengastland und bin da so mit dem Blick auch hingegangen, um auch vielleicht ein paar Verbindungen zu schlagen für Missio und für unsere Aktionen. Und ich habe eben gesehen, dass das, was unsere Partner vor Ort machen, die von uns aus Deutschland, von Missio, von unseren Spenderinnen und Spendern unterstützt werden, also dieser Kampf für Gerechtigkeit, Menschenrechte, dass das eben auch eines wirklich der Hauptthemen ist, die so ein Land wie die Philippinen bewegen. Und eben auch auf der Buchmesse war das immer wieder zu hören und zu spüren.
Ja, dieses Buch Some People Need Killing wurde ja auch in allen möglichen Literaturkolumnen vorgestellt.
Richtig, von Patricia Evangelista, die ebenfalls als Journalistin gearbeitet hat. Bei der war ich auch bei einer Veranstaltung und habe mich mit ihr unterhalten. Also wirklich meisterhaft, wie die sich hineinversetzt in die Menschen, die diese Dinge erlebt haben, die Überlebenden, auch die Perspektive dann zum Beispiel der Kinder einnimmt, die beobachtet haben, mit angesehen haben, wie ihre Väter zum Beispiel erschossen worden sind und worauf die auch mit Recht besonders stolz ist, Patricia Evangelista, die hat 80 Seiten in dem Buch, allein Fußnoten. Ich glaube, im englischen Original ist es mit abgedruckt, in der deutschen Version gibt es es so als Online-Anhang, aber weil die einfach genau dokumentieren wollte, dass wirklich belegt ist, was hat wann der Präsident gesagt, welche Befehle gab es da, wer sind da die Handlanger gewesen, wie viele Opfer gibt es da wirklich im Vergleich zu den offiziellen Zahlen. Und sie wurde da auch gefragt, und jetzt ist Präsident Duterte ja beim Internationalen Strafgerichtshof, wird denn das Buch als Beweismittel verwendet zum Beispiel, kann man das da auch verwenden? Dann hat sie gesagt, natürlich, deswegen war ihr das so wichtig, das alles zu belegen. Das Buch ist veröffentlicht, jeder, der will, kann es benutzen. Also das ist wirklich eine große, große Leistung.
Ich meine, dass Father Flavio, als wir dort waren, auch gesagt hat, dass er mit ihr gesprochen hat, beziehungsweise dass einige von den Opfern, die sie beschreibt, Leute sind, mit denen er zusammenarbeitet. Also Missio da auch wieder am Weltgeschehen ganz, ganz nah dran. Aber jetzt waren wir ganz schön lange auf den Philippinen unterwegs.
Ja,
wieder.
Ihr seht, ihr hört. Also das war.
Es hat uns einfach beeindruckt. Die
ja,
Leute
ich glaube, dass wir haben jedes Jahr interessante und spannende Themen, aber dieses Jahr ist es doch nochmal ganz besonders, weil dieser Einsatz unter Einsatz des eigenen Lebens an der Seite der Menschen für Gerechtigkeit, das ist das, was uns auch alle hier antreibt. Und wenn man das nochmal sieht in den
Und was die 4 Gäste auch wirklich alle vereint hat, ne?
Ja, genau. Also wenn ihr nachhören wollt oder nachlesen im Missio Magazin, wenn ihr auch noch spenden wollt und die Leute unterstützen, bitte tut das. Also wir werden da auch über diesen Aktionsmonat hinaus ja jetzt in Verbindung bleiben. Die Dinge sind ja nicht zu Ende. Die Aufklärung und die Suche nach Gerechtigkeit muss weitergehen.
Aber auch in anderen Ländern?
Ja.
Uganda ist eigentlich nämlich unser Thema heute. Irgendwann war dieses Land, wir sagten ja eben neues Land, wirklich neu für dich. Wann bist du zum ersten Mal dort gewesen?
Uganda ist nicht nur ein sehr schönes Land, sondern für mich auch sehr besonders, weil das meine erste Afrika-Reise für Missio überhaupt war. im Jahr 2008. Also schon eine Weile her. Ich glaube selber gar nicht, wie schnell die Jahre auch so vergehen. Und
glaub's mir, das geht mit jedem Jahr schneller.
Ja, es ist leider wirklich so. Aber ich habe eben sehr viele Erinnerungen daran und ich konnte eben in diesem Jahr, also jetzt Anfang 2025, ein zweites Mal durfte ich nach Uganda reisen. Deswegen mit diesem großen Abstand und jetzt nochmal neu dahin zu schauen, das war schon ganz besonders.
Da hat sich tatsächlich eine ganze Menge geändert und wir haben uns überlegt, dass wir dieses Motto vom Weltmissionsmonat nochmal mitnehmen, nämlich Hoffnung, denn diese Veränderungen, die du beobachtet hast, zeugen durchaus von Hoffnung, weil sich einiges zum Positiven verändert hat.
Ja, ich denke, das kann man so sagen und ich freue mich auch, dass wir mal sagen können, auch in einem längeren Zeitraum dran zu bleiben, was entwickelt sich so im Laufe der Jahre.
Damit es aber so richtig schön spannend wird, hätte ich jetzt gerne drei Begriffe von dir, die was mit deinen Erfahrungen bei den Reisen nach Uganda zu tun haben.
Ja, ich habe versucht, was könnten so Klammern sein zu den beiden Reisen. Ich würde das Wort Karamoja nennen. Das ist ein Name für eine Region. Ich würde einen Personennamen nennen, Joseph Kony. Und ich würde sagen, neue Energie ist ein Begriff, den ich gerne beschreiben würde.
Jetzt haben wir ja vorher natürlich ein bisschen geredet und ich habe auch ein bisschen recherchiert über das, was du mir so erzählt hast. Das erste ist die Region im Norden Ugandas, wo du vor 8 Jahren warst und diesmal nicht.
2008 war die erste Reise, das ist also schon, das waren 17 Jahre seit der ersten Reise und da war ich in Karamoja. Also
Karamoja, okay,
Entschuldigung. Genau, das ist im Nordosten, die Region, die heißt so, die grenzt an den Norden Kenias und an den Sudan, Südsudan.
Sag mal, ist das eigentlich die Gegend? Du hattest im letzten Podcast ja was über Geflüchtete erzählt, die du in Ugandas Hauptstadt Kampala getroffen hast. Da hatten wir über die Flüchtlingspolitik gesprochen und gesagt, dass die Regierung im Norden des Landes Grundstücke zur Verfügung stellt. Ist das die Gegend? Das
ist leider
Geflüchtete?
Nicht die gleiche.
Ah, schade, jetzt habe ich gedacht, aber, ich hätte was gelernt.
Ja, aber ja, es ist allerdings die Region, von der wir auch schon mal von der anderen Seite gesprochen haben, wo du auch schon mal warst, nämlich im Norden Kenias, wo es diese Nomadenstämme, Nomadenvölker gibt, wo auch Prinz Ludwig von Bayern engagiert ist mit seinen Hilfsprojekten, die zum Teil auch mit uns, mit Missio gemeinsam ablaufen und da gibt es eben...
Turkana-Wüste.
Richtig, genau. Und Karamoja ist von der Klimazone von...
Westlich vom Turkana-See.
Richtig. Und nee. Ja, genau. Wenn du
nordwestlich vom Turkana-See.
Wenn du da rüberfährst, rübergehst, rüberwanderst oder ein Kamel hast zum Weiden, dann kannst du innerhalb weniger Tagesreisen kannst du Karamoja erreichen.
So lange war ich leider nicht da, aber es ist auf jeden Fall... Ja, ich habe ein Bild von der Landschaft, sagen wir so. Also
und ich habe das eben
trocken.
Als eines meiner prägenden Bilder von dieser ersten Reise im Kopf, weil wir damals mit einer kleinen Cessna-Maschine geflogen sind. Da waren nur 2 Personen plus die Pilotin. Es gibt nämlich in Uganda die Fluglinie, die heißt Mission Aviation. Die wurde auch gezielt gegründet als Missionsfluglinie, also um nicht nur Hilfsorganisationen, sondern eben auch Missionaren den Zugang zu abgelegenen Regionen zu ermöglichen. Gibt es also schon hier einige Jahrzehnte. Damals, als es eben auch noch viel schwieriger war, diese abgelegenen Regionen zu erreichen, sind die schon mit kleinen Flugzeugen hingeflogen und landen dann auf Sandpisten. Mhm. Richtig, ja, auch abenteuerlich. Deshalb wird auch, bevor es losgeht, ein Gebet gesprochen und man denkt dann so, hoffentlich bin ich hier in guten Händen. Und da fliegt man eben auch nicht so hoch wie mit einer internationalen Fluglinie. Deshalb sieht man eben auch wunderschön, wie die Berge aussehen, wie die Savanne aussieht. Man sieht auch von
und
oben.
Und wie die Dörfer aussehen.
Richtig, genau.
Weil das war ja dann auch auf dem Titelbild der Reportage, die du mir dann geschickt hast zur Vorbereitung. Die Häuser sind runde Häuser, gedeckt mit, weiß ich nicht, Stroh, auf jeden Fall Pflanzen und dann gibt's da so ganz lustig geschwungene Hecken drumherum. Mhm. Also wirklich schön.
Ja, schön angelegt. Auch so.
Aber nicht auf Dauer, ne?
Genau, auch so angelegt, dass man die auch wieder schnell abbauen kann. Meistens sind es so traditionsbewusst lebende Völker, die so im Rhythmus von mehreren Jahren an einem Ort bleiben und dann wieder weiterziehen. Also je nachdem, welche Weidegründe gibt es, wie ist der Regen, wie sind die Regenfälle. Und ich wusste nicht so genau, was erwartet einen überhaupt in Afrika. Und ich war ja eigentlich eher überrascht, dass es diese traditionelle Lebensweise, dass es es überhaupt so oft noch gibt.
Mhm.
Also eigentlich hatte ich eher...
Du kennst nur aus dem Bilderbuch oder so.
Ja, richtig.
Oder
eigentlich hatte ich eher gedacht, weil wenn man sich ja wirklich informiert über Afrika, merkt man ja doch auch ganz schnell, Natürlich ist Afrika total unterschiedlich, aber es gibt viele große Städte inzwischen und ja, es ist nicht mehr so wie vor, was weiß ich, 100, 200, 300
wie
Jahren.
Wie man es aus dem Religion, nein, du wahrscheinlich nicht mehr, weil ich vielleicht noch in einem Religionsbuch stehen hatte, wie afrikanische Dörfer so ausgesehen haben. In ganz, ganz alten Missionsbüchern.
Ja, und trotzdem ist es ein Teil der Wirklichkeit nach wie vor, auch bis heute, dass viele Menschen eben sehr ländlich in solchen Dörfern mit Rundhütten, Rundhäusern wohnen. Und in dem Fall waren es eben aus Lehm gebaute, runde Gebäude mit einem Strohdach. Und da konnte man auch nur ganz schwierig hinein, weil ich habe das ja damals beschrieben, weil die ja auch aus Sicherheitsgründen, also dass die Tiere nicht in die Vorgärten trampeln, haben die ja eben diese Dornenhecken um die Häuser herumgebaut, auch damit verfeindete Völker, die nicht so leicht angreifen können. Und deswegen konnte man nur so, müsste man sich ganz tief bücken und hineinkriechen, die Dornen so ein bisschen zur Seite schieben. Ich hatte da einen Rucksack auf dem Rücken. Ich weiß noch, dann bin ich da irgendwo hängen geblieben und dachte schon, wenn ich jetzt
so. Du hast doch ein Röschen verstanden danach, warum keiner der Prinzen durchgekommen ist.
Zum Beispiel, ja, genau.
Und vor allen Dingen stelle ich es mir klasse vor, wenn du mit wirklich einer kleinen Maschine da rüberfliegst und das dann so siehst. Das war wahrscheinlich, wenn es deine allererste Reise ist, auch noch so
ja,
richtig.
Ja, und da stand ein irischer Priester, der uns abgeholt hat. Den haben wir da besucht. Das war unser Projektpartner vor Ort. Und neben denen standen da zwei, drei, ich weiß nicht mehr wie viele genau, Männer und dann auch ein paar Frauen. Die hatten, einer hatte einen Speer in der Hand, die andere hatte ein Kind auf dem Arm. Die waren alle ganz bunt und traditionell gekleidet. Und ich weiß noch genau, wie die mich angeschaut haben und ich sie. Und es war so, okay, schauen wir mal.
Ich vergleiche es jetzt gerade mit der Kenia-Erfahrung, wo eben auch Leute in traditionellen Gewändern da waren, aber weil sie sich umgezogen haben, weil der Grundstein für diese Kirche damals gelegt worden ist und sie das dann einfach gefeiert haben mit traditionellen Gewändern. Und das war dann auch schon ziemlich witzig, aber wenn es dann tatsächlich so richtig echt ist, ist das ein bisschen wie eine Zeitreise.
Ja, und du hast recht, ich weiß das auch von Bekannten, die mal längere Zeit in einem afrikanischen Land gelebt haben und die haben das auch erzählt, dass also die hat als, also eine Bekannte hat als Medizinerin auch gearbeitet. Und da gab es eben auch Menschen, die hatten Bürojobs während der Woche in einer Großstadt wie Nairobi zum Beispiel und am Wochenende sind die in ihr Heimatdorf gefahren und da haben sich die dann eben auch umgezogen, den Anzug und die Krawatte weggehängt und den Hosenanzug oder wie auch immer und dann haben die sich sonntags traditionelle Kleidung angezogen und sind dann in die Messe gegangen oder haben Geburtstag gefeiert oder wie auch immer.
Da in dem Projekt waren es ja vor allem junge Leute, die da gelernt haben, die hatten halt Jeans und T-Shirt normalerweise an. Ganz
so ist es oft in Afrika, oder? Dass es diese Gegensätze so parallel gleichzeitig gibt.
In München ziehen sich ja auch einige Leute Lederhosen zum Oktoberfest an.
Soll es geben, ja.
Ja, habe ich schon mal gehört. Oder Dirndl oder so.
Ja.
Das war der erste Begriff. Der zweite war, glaube ich, Joseph Kony. War der Mensch, der die ganzen Kindersoldaten verpflichtet hat, oder?
Ja, ist der Gründer und Anführer dieser Rebellengruppe Lord Resistance Army, Widerstandsarmee des Herrn in Norduganda. Nicht in Karamoja, aber auch in der nördlichen, weiter nordwestlich gelegenen Region im Norden Ugandas. Und hauptverantwortlich dafür, dass es dort zwischen in den 90er Jahren bis 2006, 2007 ungefähr einen sehr brutalen Bürgerkrieg gab.
Genau, es gab dann nur einen Waffenstillstand, der bis heute eigentlich hält.
Ja.
Aber einen Friedensvertrag gab es nie.
Richtig.
Genau. Wie gesagt, ich habe gelesen.
Man weiß auch nicht, wo Joseph Kony sich befindet. Er scheint noch am Leben zu sein, aber man weiß nicht, wo er ist.
Das wäre auch mal spannend. Neue Energie ist was, worüber wir eigentlich erst in der nächsten Folge reden wollen, aber du kannst schon mal verraten, worum es da geht.
Ja, es geht genau um diese Region, die früher eine Bürgerkriegsregion war. Und wir unterstützen dort ein spannendes Projekt oder sind Teil einer spannenden Initiative, Solar Pledge East Africa. Also eine Initiative, die Solaranlagen, also Energiegewinnung mit Hilfe der Sonne ermöglichen soll. Und das haben wir uns angeschaut.
Da ja einiges gibt, also von Sonne, Sonnenstrahlen,
ja,
Sonnenenergie.
Richtig, und man denkt, das wäre doch das Einfachste, einfach Solarenergie nutzen. Mhm. Leider gibt es da die eine oder andere Schwierigkeit dabei und das haben wir uns genauer angeschaut und erzähle ich auch gerne davon.
Ja, bin ich sehr gespannt. Du hast jetzt schon so ein bisschen was über die Gegenden erzählt. Damit wir aber ganz genau wissen, um was für ein Land es sich eigentlich handelt und was da ansonsten noch wichtig ist, kommen jetzt die Länderinfos.
Uganda ist ein Binnenstaat in Ostafrika. Er ist ca. 250.000 Quadratkilometer groß und hat 45 Millionen Einwohner. Damit leben knapp 200 Einwohner auf einem Quadratkilometer. Das ist nicht viel weniger als in Deutschland. Hier leben 230 Einwohner auf einem Quadratkilometer. Das Pro-Kopf-Bruttosozialprodukt ist bei uns allerdings mehr als 50 Mal höher als in Uganda. Das Land liegt auf einer Höhe zwischen 600 und gut 5000 Metern über Normalnull und ist von Seen, dem Weißen Nil und Savannen geprägt. Im Süden gibt es auch tropischen Regenwald. Das Klima ist tropisch warm. Durch die Höhenlage ist es weder übermäßig heiß noch besonders kalt. Die Temperaturen schwanken zwischen 25 und 30 Grad tagsüber. Nachts ist es meist um 17 Grad warm. Der Klimawandel sorgt in einigen Regionen allerdings für jahrelange Trockenperioden. Seit 1986 wird das Land vom Präsidenten Yoweri Museveni autoritär regiert. Im Bereich Bildung wurden in den letzten Jahrzehnten deutliche Fortschritte erzielt. Inzwischen geht fast jedes Kind zur Schule, und zwar im Durchschnitt für mehr als 6 Jahre. So konnte die Alphabetisierungsrate auf mehr als 75% steigen.
Du hast vorher erzählt von der Region ganz im Norden, aber du warst jetzt auf dieser aktuellen Reise viel, viel weiter im Süden, nämlich quasi fast direkt am Viktoriasee, was irgendwie von der, wie hieß die Region noch, Karamoja?
Ja.
Was von Karamoja aus nach Süden durchaus mehrere Kamel-Tagesritte sind. Oder also ziemlich viele. Ich glaube, das sind so 300-400 Kilometer, oder?
Bus- und Autoreisen, ja. Ja, wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht, in der wir ein bisschen von Uganda gesprochen haben,
ja,
wenn
genau.
Ihr euch erinnert. Sowohl von der Hauptstadt Kampala, als es um die Flüchtlinge ging aus Kongo, als auch als wir über die Thematik der Bewahrung der Schöpfung gesprochen haben im Viktoriasee.
Genau, da ging es doch um eine Insel im Viktoriasee.
Genau.
Genau, stimmt. Und dort hast du aber, also zwei Sachen. Du hast da Frauen getroffen, die aus dieser Region kommen, die du in 2008 besucht hast. Das ist der Titel deiner Reportage. Was du aber auch erzählt hast, war, dass du die Quellen des Nils gefunden hast.
Zumindest haben wir sie gesucht.
Wie schon andere vor dir.
Ja.
Das ist ja Stoff für ganz, ganz viele Abenteuerromane gewesen. Also ich bin persönlich auf diese große Suche gestoßen, als ich Jules Verne gelesen habe, 5 Wochen im Ballon. Mir war das nie klar, dass es so schwierig ist, die Quelle des Nils zu finden, weil ich meine, man geht bis nach dahin, wo kein Wasser mehr ist, und dann wird sie da wohl sein. Wo ist das Problem? Du hast es gesehen.
Ja, ich habe dann auch nachher jetzt noch mal ein bisschen nachgelesen, wie das damals eigentlich war. Also kurz erstmal gesagt, ist es so, dass in Uganda heute zumindest wissenschaftlicher Konsens oder die Mehrheit der Wissenschaft sagt, dass in Uganda die Quelle des Nils liegt. Und da gibt es auch einen kleinen Ort, den man besuchen kann mit einem Monument für den Entdecker. Und man kann da einen Stopp machen. Es ist eigentlich so der Ausfluss des Viktoriasees, wo der Nil losgeht. Aber so ganz sicher ist das eigentlich immer noch nicht. Ich glaube, es ist so die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung. Also wir sind dorthin gekommen, weil wir 2 Tage lang Schwestern und ein Projekt besucht hatten, über das können wir gleich noch reden. Da geht es eben um diese starken Frauen von Masese, so habe ich die Reportage nennen können, weil das genau das war, was wir dort gesehen haben. Masese, ein kleiner Ort nahe der Stadt Jinja. Jinja ist eine größere Stadt und die liegt so in der Nähe des Viktoriasees und gilt als der Ort, an dem auch die Quelle des Nils liegt. Und wir haben eben dann, wie das in diesen Ländern oder auf unseren Reisen oft so ist, haben wir wenig Zeit für Sightseeing, Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Aber natürlich sagen die Gastgeber, wenn ihr schon mal da seid, also das dürft ihr nicht verpassen. Ihr müsst einmal an der Quelle des Nils gewesen sein. Und was oft gut funktioniert, ist, dass wir ja wissen, okay, wir sind jetzt 2 Tage bei denen zu Gast und die nächsten Tage werden wir mit anderen Leuten die Zeit verbringen. Also konnten die einen Gastgeber die nächsten schon informieren und dann haben die das so organisiert, die erste Hälfte der Wegstrecke fahren uns die Schwestern, wir gucken uns die Quelle des Nils an und dann werden wir übergeben an unsere nächsten Begleiter, die haben uns da dann abgeholt und dann haben wir so am Straßenrand uns verabschiedet und die anderen begrüßt und sind von einem Auto ins andere umgestiegen, haben die Koffer da noch reingewuchtet und dann haben wir praktisch die nächste Reportagestrecke angegangen und dazwischen hatten wir eben so 1 Stunde, wo wir da an diesem Ort, wo der Nil als der Beginn des Nils verortet wird, konnten wir uns anschauen.
Aber dich hat keiner begrüßt mit Mr. Selper, I presume?
Was ist das für eine Geschichte?
Livingston? David Livingston war ein Missionar und Forscher, der wollte die Quellen des Nil, also wollte auch die Quellen des Nil finden. wollte noch ganz viele andere Sachen machen. Der hat das Ganze aber von Westen aus, glaube ich, aufgerollt und war dann verschollen. Also ganz, ganz lange wirre Geschichte. Und ein Henry Stanley, ein Reporter, ist dann in Sansibar gestartet, um ihn von Osten aus irgendwo in diesem Kontinent aufzuspüren. Aber es war am Tanganyika-See, haben sie sich getroffen. Der Livingston galt eigentlich schon als tot. Stanley hat ihn getroffen und fragte dann, Mr. Livingston, I presume?
So als feine englische Art.
Genau.
Wie man so nach Jahrzehnten jemanden sieht und dann,
genau.
Na, dann bist du plötzlich da.
Wahrscheinlich so mit Tropen.
Ja, man stellt sich so vor, dass die sich so an den Hut tippen,
genau,
und kurz eine Verbeugung machen.
Das fiel mir nur gerade zu den Quellen des Nils,
ja,
ein.
Ja, du hast recht. Also diese Suche nach der Quelle des Nils war eines wohl dieser Abenteuer im 19. Jahrhundert oder auch schon länger. Und ich habe auch ein Buch, was ich empfehlen kann. Das heißt Der Fluss der Götter von Candice Millard, die abenteuerliche Expedition zu den Quellen des Nils, erschienen im Fischer Verlag.
Von wann ist das?
Das ist ziemlich neu.
Okay.
Ich glaube gerade mal so 1-2 Jahre alt.
Okay.
Originalausgabe ist erschienen 2022 und die deutsche Ausgabe 2023. Und es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht mit sehr vielen historischen Bildern. Die zeichnen diese verschiedenen Versuche nach, vor allem von denen, die letztlich als die Entdecker der Quelle des Nils gelten, nämlich Richard Burton, der heißt so wie der später als Schauspieler bekannte
also
Richard Burton.
Also es war nicht der, sondern einer, der 100 Jahre älter war ungefähr.
Genau, nicht der mehrmals der Mann von Elizabeth Taylor war.
Genau.
Und John Hanning Speke. Und was eben auch eine Leistung dieses Buchs ist, sie ist eine der ersten, die dann auch anerkennt, okay, es waren diese beiden britischen Forscher, aber die waren es nicht alleine, die hatten nämlich einen ortskundigen Begleiter aus,
genau,
Afrika, Sidi Bombay, der aus dem heutigen Tansania wohl stammte und einer der besten Guides sozusagen war, der das Terrain gut kannte und die Expedition oft auch angeführt hat. Es ist ja öfter so, dass die Tendenz dann war, die Weißen werden gefeiert und die Einheimischen werden ignoriert. So ist es ja auch bei der Entdeckung, beim Erstbestieg des Mount Everest,
genau.
Oder?
Ja. Wie hieß der nochmal?
Es war damals die Frage bei Wer wird Millionär, mit der erste Gewinner die Million auch gewonnen hat. Tenzing Norgay hieß der Sherpa.
Okay.
Ich wusste das.
Falls du mal in die Verlegenheit kommst, eine Million gewinnen zu wollen.
Ja, ist eine schöne Leistung von dieser Millionenshow, dass die den Namen auch
nochmal
bekannt gemacht haben.
Aber cool, dann haben wir diesmal mehrere Buchtipps wieder. Wir haben das nämlich ein bisschen vernachlässigt in den letzten Monaten. Prima.
Ja, also, ist wirklich schön und zeigt nämlich auch, was da die Leistung war, wie gesagt. Weil wir wissen ja, dass der Nil ein langer Fluss ist, der ins Mittelmeer fließt.
Und also aus zwei Nils besteht.
Richtig.
Das habe ich irgendwie erst vor ein paar Jahren geschnallt, dass es den blauen und den weißen Nil gibt. Ich habe mich immer gewundert, dass es in München ein Restaurant gibt, das heißt The Blue Nile. Irgendwann habe ich es dann verstanden. Es gibt den blauen Nil, der aus Äthiopien kommt. War ein äthiopisches Restaurant. Wir sprachen schon mal darüber. Und im Sudan kommt dann der weiße Nil dazu. Also der längere wird dann, glaube ich, immer als der, wo es dazu kommt, gerechnet.
Die vereinen sich dann erst in Khartoum, glaube ich, also in der Hauptstadt von Nordsudan, bevor es dann dieser mächtige Nil in Ägypten wird. Also bevor die beiden Flüsse als ein breiter Nil nach Ägypten weiterfließen und sich dann da ins Mittelmeer ergießen. Und ich glaube, diese ersten Expeditionen haben eben immer vom Mittelmeer aus angefangen. Die sind dann da
logischerweise
durch Ägypten sozusagen den Nil hoch.
Ich meine, woran denkt man, wenn man an Nil denkt? An Ägypten.
Genau. Und hatten dann aber das Problem, dass es dann im heutigen Sudan gibt, das haben wir ja auch schon in unserer Folge erzählt, gibt es ja dieses riesige Sumpfgebiet, das man eigentlich nicht durchqueren kann. Das kann man jetzt erst bewältigen, wenn man drüber fliegt. Ja, also zwischen
der Pater...
Genau, der Pater Gregor Schmidt hat uns davon erzählt, der gesagt hat, jeder Tropfen Wasser, der bei Ihnen vorbeifließt, der landet dann im Mittelmeer.
Genau.
Oder jeder Tropfen, der ins Mittelmeer fließt, war vorher mal bei Ihnen, sozusagen, also im übertragenen Sinne. Und deswegen sind viele dieser Suchen nach der Quelle des Nils dann gescheitert. Die konnten dann nicht mehr weiter. Und deswegen gab es, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es in meinem Text auch erwähnt, ich habe es irgendwo gelesen, ist auch, glaube ich, in dem Buch hier benannt, Der Fluss der Götter. Deshalb gab es bei den alten Römern schon die Redensart auf Latein, weiß ich es gerade nicht mehr, wo die gesagt haben, das ist ja bei irgendeiner Sache, die einem als unmöglich erscheint, haben die dann gesagt, ich spicke jetzt kurz
nach. Ich wollte gerade sagen, du hast ja da das liegen, was du geschrieben hast. Jetzt tu mal so,
Facilius
sit, Entschuldigung.
Facilius sit, also Facilius, facil, leichter wäre es, nili caput in venire. Also es wäre leichter, den Kopf vor die Quelle des Nils zu finden. Also wenn es irgendwie eine Sache gibt, die einem unmöglich erscheint, dann ist es so schwierig, das ist ja sogar, da wäre es ja sogar leichter, die Quelle des Nils zu finden, weil es anscheinend immer schon...
Das ist so wie das Kamel und das Nadelöhr.
Eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, ja, als dass man irgendwas anderes macht. Ja, ja, genau, richtig.
Okay. Ja, spannend.
Und diese, das vielleicht noch abschließend, diese Expedition, die dann eben erfolgreich war, die hatten das eben also gemacht, wie du gesagt hast. Die haben dann eben in Sansibar begonnen und sind von Ostafrika aus, von der anderen Seite her, vorgedrungen und haben dann da den See, der heute Viktoriasee heißt, entdeckt und dann den Tanganyika-See vorher entdeckt. Da dachte der eine schon, hier ist die Quelle des Nils, der andere sagte, nee, er glaubt es nicht. Dann haben die sich zerstritten und in zweiterem geht es auch in diesem Buch,
wie
der eine dann alleine weitergezogen ist. Und vielleicht auch noch abschließend, weil ich gesagt habe, ich habe dann nochmal nachgelesen, inzwischen gibt es auch die These, dass der Fluss, der durch die Hauptstadt von Ruanda fließt, der heißt, glaube ich, Kagera oder so, der wird inzwischen auch mit dem Nil in Verbindung gebracht. Also es könnte, weil der fließt, glaube ich, in den Viktoriasee und könnte eben sein, dass dann da ein Teil des
Wassers
wieder
rausgeht. Genau, die Frage ist halt, wo kriegt der Viktoriasee sein Wasser her?
Richtig.
Ja.
Also wahrscheinlich ist die Suche noch gar nicht zu Ende.
Du hast dich aber mit dem Denkmal dort zufrieden gegeben und hast dich weiterreichen lassen in weitere wohlmeinende Hände.
Ja.
Und bist zu den starken Frauen von Massese gefahren worden, die jetzt mit dem Nil gar nichts zu tun haben.
Die zumindest in der Nähe des Nils leben und arbeiten, wie gesagt, in der Stadt Jinja. Und ja.
Aber das ist eine ziemlich wichtige Wirtschaftsregion da. Also da wird Geld verdient.
Ja, und ist ja auch wichtig, wenn wir schon sagen, es gibt viele traditionell lebende Regionen. Genauso gibt es in Afrika viele Städte, Industriestädte. Und da gehört Jinja dazu. Wenn wir den Nil erwähnen, dort gibt es eine große Brauerei zum Beispiel, die das Bier brauen, das beste Bier des Landes sein soll. White Nile.
Okay.
From the source, direkt von der Quelle, ist deren Werbeslogan.
Und wie schmeckt's?
Haben wir probiert, ja.
Kann man wohl trinken.
Kann man trinken, ist wahrscheinlich besser als reines Nilwasser.
Das ihr nicht getrunken habt.
Nein, sollte man nicht machen. Und es gab dort auch eine rege, florierende Baumwollindustrie in den 60er, 70er Jahren, glaube ich. Die sind so ein bisschen niedergegangen. Die wurden damals, viele Fabriken wurden von, ich sage jetzt mal, Indern gegründet, indischen Geschäftsleuten, aber das waren eigentlich auch einheimische Menschen aus Uganda, die sind halt irgendwann mal eingewandert und hatten sich so als Geschäftsleute niedergelassen. Nur dieser furchtbare Diktator, den es da gab in den 70er Jahren, Idi Amin, der hat die Inder da mal vertrieben, so aus Gründen, die eigentlich nicht nachvollziehbar waren.
Die vertrieben, die er nicht ermorden lassen hat.
Ja, genau. Idi Amin ist ja wirklich so dieses Schreckensbeispiel.
Im Begriff von Grausamkeit.
Eben, und das ist ja eben auch ein Land wie Uganda, sagen wir mal, bis heute schon auch noch gezeichnet von solchen Zeiten. Auch wenn vielleicht jemand wie Idi Amin heutzutage, den kann man auch ein bisschen lächerlich machen, weil der sich dargestellt hat mit so Fantasieuniformen und sich 1000 Orden umgehängt hat und auch von den eigenen Leuten kaum ernst genommen werden konnte, aber eben mit furchtbarer Grausamkeit. Es gibt ja auch den Film, wie heißt der, Last King of Scotland, aus der Sicht eines schottischen Arztes, glaube ich, der bei ihm als Arzt praktiziert hat. Ich weiß nicht mal genau, ob die Geschichte wahr ist oder ob das eine erfundene Geschichte ist. Aber Forrest Whitaker hat Idi Amin dargestellt, täuschend echt. Und ich kann mich auch erinnern, der Film kam gerade in die Kinos, kurz bevor wir unsere erste Reise da eben damals gemacht hatten.
Echt?
Da gab's ja auch so
alt ist der Film schon?
Ja, ich glaube, 2006, 2007 irgendwie. Gibt's, glaube ich, auch eine Szene am Flughafen von Entebbe, so eine grausame Szene, wo welche dann umgebracht werden. Und ich habe da schon mit Schaudern damals am Flughafen von Entebbe an diese Szene gedacht.
Weil man ja zu der Zeit, als du zum ersten Mal da warst, vor allem an den Bürgerkrieg dachte und also ich habe mit Uganda immer Kindersoldaten verbunden.
Ja.
Was fürchterlich grausam ist, aber dazu kommen wir in der nächsten Folge.
Ja. Sollten wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, weil es wirklich ein bis heute wichtiges Thema ist. Ja.
Heute wollen wir über starke Frauen reden und über Hoffnung.
Richtig, und wir waren da eben, warum bin ich jetzt, wie sind wir schon auf Idi Amin gekommen? Ah ja, weil es eine
Industriestadt. Wegen der Industrie, genau.
Genau, Jinja ist eine Industriestadt und das ist dann eben der Grund, weshalb Menschen aus anderen Landesteilen in so eine Stadt kommen, weil die eben auf der Suche nach Arbeit sind oder nach einem besseren Leben. Und eine Region wie diese Region Karamoja, die wir genannt haben, ist ja gekennzeichnet von großen Problemen, also Hungersnöte, Wasserknappheit, es gibt nicht genug Felder für Tiere, genug zu essen für die Menschen. und gab sehr lange auch gewaltsame Konflikte. Es ist jetzt ein bisschen ruhiger, ein bisschen sicherer geworden, aber es ist nach wie vor eine Region, wo die Menschen eher weggehen, als dass sie dort bleiben. Und für viele ist eben Jinjar, diese Region nahe am Viktoriasee, so ein Hoffnungsziel geworden, um dort nach einem besseren Leben zu suchen. Aber leider.
Für all die Leute, die während unserer Podcasts immer in Google Maps nachschauen, wo das jetzt genau ist. Jinjar schreibt man nicht wie Ingwer, sondern J-I-N-J-A.
Ah, natürlich, ja genau, das könnte... genau.
Fällt mir gerade auf, dass man es genauso ausspricht wie Jinjar.
An der Stelle sende ich einen Gruß an eine unserer Leserinnen, die hat mir nämlich geschrieben, ich habe sie auch eingeladen, den Podcast zu hören, die hat dann mir geschrieben, als wir jetzt die Reportage dazu veröffentlicht haben, die starken Frauen von Masese, die kennt sich nämlich auch sehr gut in Uganda aus und hat gesagt, da ist ihnen doch ein Fehler unterlaufen. Sie meinen doch Kasese mit K und nicht Masese mit M. Weil es gibt nämlich eine Stadt, in Uganda, die Kasese heißt mit K und ist relativ bekannt, wenn man sich anscheinend öfter im Land aufhält oder sich auch mit Menschen aus Uganda unterhält. Und dieser Ort Masese, in dem wir waren, der ist eigentlich nur ein kleiner Vorort von Jinjar.
Genau, das ist ein ziemlich armer Stadtteil und ich finde es sehr witzig, wie du deine Reportage beginnst. Also ich glaube, du solltest wirklich mal irgendwann einen True Crime Podcast starten, weil du beginnst, ja, schlag ruhig nach, du beginnst mit einer Geschichte, wo Schwester Veronica Biribava eine Diebin in dem Vorgarten bemerkt. Und diese Diebin, das war Angelina Akot. Und die Geschichte erzählst du am besten.
Ja, ich konnte es gar nicht glauben, dass das so war, wie die uns das erzählt haben. Beide, wir haben beide getroffen, sowohl die Schwester als auch die Diebin von damals. Und man muss sich das so vorstellen, vielleicht fangen wir mal so an, das ist einfach so ein hügeliges Gelände. Da haben die Schwestern ihre Gebäude, wo die wohnen und eben auch Gemüse anbauen, einen Garten haben, einen Zaun drumherum. Und da hat die Schwester eines Tages eben bemerkt, oh, da ist eine Frau, die weiß ich nicht genau, was die da macht. Und dann offensichtlich war die gerade dabei, Gemüse von Gemüsebeet zu stehlen, zumindest heimlich zu ernten, ohne dass sie eine Erlaubnis dazu hatte. Und dann hat sie eben erst den Wachmann verständigt und halt gesagt, nö, geht so nicht. Und der sollte sie vertreiben. Und irgendwie scheint es so gewesen zu sein, so hat sie es mir beschrieben, hat ihr das dann aber keine Ruhe gelassen, weil die gedacht hat, es war irgendwie komisch, das ist halt eine Frau gewesen, die eindeutig eben nicht als Kriminelle aufgetreten ist, aber trotzdem war die halt hier auf Beutezug sozusagen, dann ist die der aber einfach nochmal nachgegangen und wollte nochmal wissen, wo die herkommen, warum ist die denn da und hat eben festgestellt, ja, die Frau ist so arm, die hat aus purer Not einfach, ja, die musste... Um nicht zu verhungern, war die auf der Suche nach Essen und hat eben versucht, bei ihnen da Essen zu stehlen.
In einer Stadt, die eigentlich recht wohlhabend ist. Das war wahrscheinlich auch dieses schräge Bild, das die Schwester hatte, weil, so wie du schreibst, war sie ist ja mehr oder weniger aus allen Wolken gefallen, in welcher Armut diese Frauen da in Masese leben.
Ja, also ich bin mir sicher, die wussten schon, dass es dort Armut gibt.
Aber wenn man sieht, ist ja nochmal was anderes.
Richtig, und die haben sicher vorher auch schon an der Seite sozusagen der ärmeren Leute auch gestanden. Die waren zum Beispiel, haben in der Schule unterrichtet, Kinder aus verschiedenen Schichten und so weiter. Aber dann hat die eben erzählt, dann ist die da mal hingegangen in dieses Viertel Masese, was ja nicht so ein echtes offizielles Stadtviertel ist, sondern mehr so eine informelle Siedlung am Stadtrand.
Darf man Slum sagen? Haben wir schon öfter drüber geredet?
Ich bin der Meinung, das darf man schon sagen, auch wenn man sensibel sein sollte. Ich finde, weil die Leute selber das benutzen als Wort, um zu beschreiben, so ist unsere Lebenswirklichkeit, haben wir in Kenia auch gesprochen, Kibera Slum. Slumdog, Millionär, auch aus Indien gibt es ja den Film und da haben die Jugendlichen, um die es da geht, sich auch selber so genannt.
Also wenn die Leute sich selbst so nennen, darf man es sagen? Weiß Oder die dürfen sagen?
Ich denke...
Du tust dich schwer mit dem Begriff, ne?
Ich tue mich schwer. Ich sag Armenviertel oft dazu, ärmeres Viertel, ja. Wir gehen oft mit Sprache um und ich bin manchmal so am Überlegen, wie werden wohl Texte, die ich oder wir so schreiben, wie werden die vielleicht mal bewertet, wenn wir heutzutage was lesen und dann steht da ein Wort, das mit N beginnt und das wir nicht mehr verwenden, wenn es um Menschen aus Afrika geht, zu Recht, weil es eben immer als Beleidigung auch gesehen wurde, aber oftmals in alten Texten einfach standardmäßig verwendet wurden. Auch in unseren Zeitschriften, die es von Missio damals schon gab, Vorläufer des Missio-Magazins, sind manchmal auch Begrifflichkeiten drin, die man heute nicht mehr verwenden würde. Und vielleicht geht es uns auch mal so. Vielleicht verwenden wir heute standardmäßig Wörter, die wir nicht mehr verwenden sollten in 20, 30 Jahren.
Beim Wort Slum hat man aber ein Bild, was vielleicht ein bisschen hilft.
Ja, wir können es nochmal aus der Sicht der Schwester auch erzählen, wie die das erlebt hat, was sie uns dann auch nochmal natürlich gezeigt hat, weil wir mit ihr dorthin gegangen sind. Also für sie genauso wie für mich zu sehen, wie die Menschen zum Teil auf offener Straße leben. Es gibt keine befestigten Straßen, so sandige Wege, die sich da in so einem hügeligen Gebiet auch durchziehen, wo die Menschen selber Häuser bauen mit Brettern, mit Wellblech. Das ist ja leider fast schon typische auch von solchen Vierteln. Aber eben oft auch die Realität ist, irgendeiner baut diese Häuser, die nicht viel mehr sind als Verschläge, und andere werden dann einquartiert. Also es gibt Leute, die dafür bezahlen müssen, dass sie dort überhaupt leben dürfen. Unter diesen wirklich schlimmen Bedingungen, die sich dann noch diesen kleinen Raum noch mit anderen teilen müssen.
Miete zahlen dafür.
Richtig, ja. Also wo man schon gar nicht genau weiß, wem gehört das Grundstück eigentlich. Aber das scheint dann frei zu sein. Dann siedeln sich da Leute an. Es kommen neue dazu. Wer neu ankommt, fragt erstmal, gibt's hier irgendwas, wo ich Unterschlupf finden kann? Ja, kannst du da hinten die und die fragen, kostet aber das und das. Wenn du Geld hast, kannst du da schlafen.
Du hast die Währung oder die Preise ja auch dazu geschrieben, ne? Also 100.000 Schilling kostet die Miete für einen ganzen Raum, nicht für eine Person, für den ganzen Raum. Und das sind umgerechnet 25 Euro. Und du hast aber auch geschrieben, was, nämlich diese ehemalige vermeintliche Diebin, die jetzt eine Geschäftspartnerin ist von der Schwester, so verdient. Die macht nämlich Briketts aus was, darfst du gleich noch erzählen. Die kosten 25 Cent pro Packung. Also 25 Cent sind 1.000 Schilling, 100.000 Schilling sind 25 Euro im Monat. Sie muss also 100 Packungen Briketts verkaufen, um ein Dach über dem Kopf zu haben, wenn ich richtig gerechnet habe.
Ja, und viele sind eben auf der Suche nach solchen Geschäftsmöglichkeiten, um eben genug Geld einzunehmen, um solche...
Aber wie bist du auf die gekommen? Das ist ja eine total witzige Geschichte mit diesen Briketts.
Ja, also wir haben, wie es oft so ist, wir haben von uns, von München aus, die Projektzusammenarbeit, also weil sich die Schwestern an uns gewendet haben, passt mal auf, wir würden gerne diese Initiative starten, könnt ihr uns damit Geld unterstützen? Gibt's bei euch Spender, die sowas unterstützen möchten? Und wir haben uns entschieden, bei Missio, unsere Auslandsabteilung, die Länder sehr gut kennen, die einzelnen Projekte gut einschätzen können, und es schienen vielversprechend zu sein, weil die gesagt haben, dann wählen wir eben eine Anzahl von Frauen aus. Wie es am besten funktioniert, ist nicht zu sagen, ich gebe einer Frau so und so viel Geld für die und die Initiative, sondern viel besser ist, man gründet Gruppen, damit die Frauen es gemeinsam machen, damit Nachbarinnen sich gemeinsam auch zusammentun können. Und die haben dann aus diesem Spendentopf, den wir vergeben konnten, einfach kleine Starthilfe bekommen, Kredite oder Anschubfinanzierung, wie immer man es nennt, innerhalb dieser Gruppe. Und dann sollten die gemeinsam Ideen entwickeln, was könnte man denn hier machen, um
Geld zu verdienen.
Genau, da haben manche sich für so Art Handwerk, Kunsthandwerk entschieden. Die machen aus Abfällen, aus Zeitungspapier, aus anderen Abfällen Schmuck. Also Ketten, mit dem wird das Papier dann mit einem...
Es wird so gerollt mit und geklebt und dann aufgefädelt.
Richtig, und sieht ganz schön eigentlich aus. Und
habe ich im Kindergarten gemacht. Ich weiß, wie es geht.
Sehr gut, genau.
Unter Anleitung einer Ordensschwester.
Siehst du? Weil die Initiativen sind tragfähig. Andere haben eben eher in Richtung Viehhaltung gewotet, sage ich mal. Die haben sich halt... wie die Leute sich halt auch schon entweder auskennen, was die schon vielleicht können oder welche Idee die, wie gesagt, haben. Also die haben sich dann von dem Startgeld zum Beispiel einige Schweine kaufen können auf dem Markt oder Hühner und haben dann mit einer Hühnerzucht angefangen. Weil dann natürlich leider die Realität halt auch so ist, dass man dann da in das Haus geht, in das kleine Häuschen sozusagen, in dem die Frauen zur Miete leben, und dann haben die dann eine Ecke, wo sie dann so eine Kiste haben und da eben, was weiß ich, gefühlt 1.000 Küken plötzlich drin sitzen, weil die dann halt auch aus diesem kleinen Raum das dann machen
müssen.
Ja,
stimmt. Das ist ja im Prinzip auch das Geschäft, ja.
Ja, und es geht ja nicht automatisch dann so, dass man dann Firmengelände oder sowas hat, sondern man muss das eben mit den kleinen Gegebenheiten, die man halt so hat, eben dann machen. Andere bauen Gemüse an, wenn die ein kleines Eck irgendwie haben, wo was wächst, ein kleines, ich sag jetzt mal, Beet oder Feld machen können, neben dem Haus, wo sie gerade wohnen, oder vielleicht auch von einer anderen Ecke. Ja, und diese Angelina Okot, die ehemalige Diebin, die hatte eben in ihrer Gruppe, hatten die entwickelt, also Brennstoff, Kohlebriketts herzustellen. Aus Abfällen, aus Asche, aus Müllresten, auch aus, ich sag mal, Dung, um ihr nicht andere...
Dung.
Man könnte auch andere...
Ja, getrocknet riecht ja auch gar nicht mehr.
Genau, man könnte Mist verwenden. Andere Wörter verwenden wir hier im Radio nicht, aber ist eine Tätigkeit, die man vielleicht nicht unbedingt als Lieblingstätigkeit machen würde, aber es ist eben eine Möglichkeit, ein kleines Geschäfts...
Die rollt die dann quasi so und dann kann man damit... heizen.
Ja, da kannst du zumindest diese Feuerstellen anheizen, also worauf dann ein Topf oder Kessel Wasser kocht, wo die Menschen dann ihr Essen kochen und ja, auch kann ja auch durchaus mal kalt werden, nachts auch geheizt werden kann. Ist zugleich eine umweltfreundliche Variante, weil in vielen Ländern, auch Uganda, das Problem ja herrscht, dass die Wälder abgeholzt werden und viele edle Bäume am Ende einfach nur als Holzkohle landen, enden und dann nicht mehr nachwachsen in der Geschwindigkeit, wie sie abgeholzt werden.
Wohingegen Kudung nachwächst.
Ist ja auf jeden Fall ein nachwachsender Rohstoff, eine biologische Form der Brennstofferzeugung auf jeden Fall, ja.
Und was halt wirklich auch witzig war, als du mit den Frauen gesprochen hast, hast du festgestellt, die kommen alle aus der Gegend, wo du früher also bei deiner ersten Reise warst.
Ja, also die meisten, nicht alle, sind eben oder so viele. Aus Karamoja selber zugewandert oder eben zweite Generation von Einwanderern, dass manche dann in Jinja und Umgebung zur Welt gekommen waren und ja, sozusagen in ihrer neuen Heimat erstmal auch enttäuscht wurden, also die in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft ja ausgewandert, weggezogen waren und hierher sich angesiedelt hatten und dann eben auch wieder erstmal in der Armut gelandet waren.
Du hast auch geschrieben, was im Prinzip der Migrationsdruck, sagt man wohl, war zu der Zeit. Dürre, Hungersnöte, gegenseitige Überfälle. Da haben die sich gegen die Familien sich gegenseitig die Rinder geklaut. Also es war wohl traditionell immer so, aber plötzlich waren halt auch Waffen im Spiel, so habe ich das verstanden.
Das war damals in der ersten Reportage auch ganz eindrücklich noch. Das war so die Leitfrage, die wir damals auch so hatten. Wirklich der Versuch, Frieden zu schaffen unter verfeindeten Völkern. Natürlich ist es so, wie wir es öfter schon mal drüber geredet haben. Natürlich ist es Jahrtausende alt, die Art der Konfliktregelung, dass ein Überfall auf ein Dorf vielleicht als Beute 100 Kühe ergibt und diese 100 Kühe extrem wertvoll sind, zum Beispiel als Brautpreis bei Hochzeiten oder überhaupt einfach als Statussymbol. Aber eben so ein Überfall halt schnell eine Gegenreaktion bewirkt, dann muss das andere Dorf vielleicht woanders wieder
Rinder besorgen.
Nur haben sich diese Konflikte im Laufe der Jahre und halt vor allem so im ausgehenden 20. Jahrhundert, 1970 bis 90 bis zu den 2000er Jahren immer mehr verschärft. Vor allem deshalb, weil es einfach immer mehr Munition und Waffen, Gewehre, also Kalaschnikow-Gewehre aus illegalen Märkten durch Waffenhandel und so weiter gab. Und wo es halt früher bei einem Überfall mit Pfeil und Bogen oder mit einem Speer vor Jahrhunderten gab es vielleicht auch viele Todesopfer, die zu beklagen waren, aber halt deutlich weniger, als wenn eben mit einem Maschinengewehr wahllos auf ein Dorf geschossen wird und bei einem Überfall, bei einem Raubzug eben einfach gleich viel, viel mehr Blut vergossen wurde, weshalb viel, viel mehr Wunden waren und viel mehr Gegenreaktion auch immer wieder zu verzeichnen waren. Damals 2008, als wir waren wir bei einer ganz spannenden Gruppe in einem Dorf, war auch von der Kirche organisiert, eine Jugendgruppe. Ich habe damals auch die Reportage so angefangen. Da hat der Priester, der die Gruppe geleitet hat, den jungen Menschen gesagt, er hat so ein Blatt Papier in die Hand genommen und hat es so zerrissen. Wollt ihr denn, dass euer Leben einfach nur so wie ein Blatt Papier auseinandergerissen ist? Wenn ihr euch an so einem Raubzug beteiligt, im jugendlichen Überschwang, die geben euch ein Gewehr und ihr seid Helden, wenn ihr da mitmacht und habt dann nachher große Beute gemacht, aber der Preis ist doch viel zu hoch. Wie schnell kann das sein, dass wie so ein Blatt Papier im Wind euer Leben einfach ausgelöscht ist, wenn ihr da dabei seid? Und da waren eben viele junge Leute, die freiwillig da teilgenommen hatten, weil die eben aus dieser, wie ich sage, Jahrtausende alten Tradition auch ausbrechen wollten.
Das ist ja oft so, dass das Traditionen nicht etwas sind, was man immer beibehalten muss, wenn sie schlecht sind. Also das Stellen neue Generationen ja immer wieder in Frage, egal wo auf der Welt. Ja. Ist es eine sinnvolle Tradition? Machen wir es weiter, weil es Tradition ist? Schadet es irgendjemandem? Und wenn es schadet, dann kann man es wohl auch mal ändern.
Ja, und das ist eine extrem langwierige, harte Arbeit, diese Friedensarbeit, weil es ja auch schwierig ist, wo setzt man wirklich an? Ich habe gerade nochmal nachgelesen, einer der Erfolge in dieser Karamoja-Region, die immer noch, wie gesagt, schwierige Lebensbedingungen hat, aber diese Waffengewalt und diese Überfälle, das ist wohl zurzeit weniger geworden. Also einerseits, weil die Regierung die Leute entwaffnet hat, die haben wirklich auch geschaut, dass die weniger Waffen haben. Man muss aber auch diesen übernationalen Waffenhandel regulieren und das ist ja nicht irgendwie von großen Rüstungskonzernen, sondern das sind ja immer irgendwelche Waffen aus anderen Beständen, die von anderen Rebellengruppen erbeutet werden.
Also wirklich Schmuggelware.
Schmuggelware sind, genau. Das muss man einfach mit Polizei und Sicherheitskräften kontrollieren. Und was eben sehr vielversprechend ist, darüber haben wir auch schon mal geredet, es wurde auch von vielen Kirchenkräften angestoßen, wenn man diese Friedensinitiativen nicht nur beschränkt auf ein Land, auf eine Region, sondern wenn man das übergreifend macht, wenn man feststellt, die Konflikte sind in Uganda die gleichen wie in Kenia oder im Südsudan, dann bringt man halt verschiedene Gruppen, ob die jetzt Kenianer, Uganda oder Sudanesen sind, versucht man die an den Tisch zu bringen. Die sind ja sowieso näher verwandt, als eigentlich die Grenzen sie eigentlich trennen. Cross-Border Peace Initiative von Bischof Dominic Kimengich aus der Region Lodwa im Norden Kenias ist da ganz bekannt. Wurde auch schon mal von Missio unterstützt, von Spendengeldern. Danke für eure Spenden an dieser Stelle nochmal. Weil das sind vielversprechende Initiativen. Wenn die Leute mal sich Auge in Auge gegenüber sitzen und sehen, naja, der andere ist ja auch nicht schlimmer als ich, kommt man zumindest mal ins Gespräch. Deswegen, man wird nicht jeden Krieg der Welt sofort lösen, das wissen wir ja leider. Aber man kann zumindest mal bestimmte Verbesserungen erzielen und das ist da schon gelungen.
Was du auch geschrieben hattest, war, dass Kinder nicht in die Schule gegangen sind oder geschickt wurden, sondern als Hirten gebraucht wurden.
Ja.
Und eben in den Länderinfos haben wir gehört, also da hat sich richtig was getan in den letzten Jahrzehnten.
Ja, der Anteil der Leute, die oder der Kinder, die in Uganda in die Schule gehen, auch in Kenia, ist deutlich höher geworden. Trotzdem wird es immer noch in vielen Regionen so sein, dass im Zweifel zum Beispiel, wenn Geld reicht für den Jungen, dann wird der Junge in die Schule geschickt, das Mädchen muss früher zu Hause bleiben.
Wobei der Schulbesuch in Uganda die ersten 6 Jahre, glaube ich, kostenlos ist.
Ja, und trotzdem ist
Privatschulen sind natürlich besser und die Kosten.
Genau, und trotzdem ist es aber auch eine finanzielle Frage, zum Beispiel, wenn dann die Familien sagen, aber wer passt dann auf die Tiere auf?
Mhm.
Dann müssten sie zum Beispiel einen Hirten bezahlen. Oder wenn sie Zeit haben, es selber zu machen, bleibt aber weniger Zeit für andere Dinge. Also haben die Familien vielleicht viele Kinder, davon werden vielleicht 3 in die Schule geschickt, auch in die weiterführende. Und dann gibt es vielleicht aber 2 Kinder, die gleich Hirtenjungen werden müssen. Das sieht man immer noch ganz häufig, dass Kinder eben mit den Tieren rumziehen und man denkt, der
gehört eigentlich um diese Zeit in die Schule. War das in der Reportage von 2008 oder in der jetzigen Reportage, wo du von einer Frau erzählt hast, die aber dann beschlossen hat, ihre 2 Kinder lieber doch zur Schule zu schicken?
Ja, das war damals.
Das war damals. Das heißt.
Ja, gab es damals auch schon.
Wollen will man, vor allen Dingen die Frauen wollen wahrscheinlich, unterstelle ich jetzt einfach mal.
Ja, und das haben wir jetzt in dieser neuen Geschichte eben auch wieder gesehen. Also, weil es wird ja oft unterstellt, ja, wir geben Spenden und dann tut sich nichts, aber wenn man dann, wie gesagt, vor Ort mal sieht, was die Leute alles unternehmen, um ihr Leben zu verbessern, das ist schon beeindruckend. Also das denke ich mir ja oft, würde ich das schaffen? Puh, ich weiß nicht. Also immer wieder was Neues anzufangen, unter widrigsten Bedingungen zu schauen, es geht wieder weiter.
Die Schwester Veronika hat einen Satz gesagt, den ich ziemlich, also fast für ein Zitat gehalten habe. Also die Frauen schaffen das.
Ja.
Und musste ich ein bisschen grinsen, das hat auch eine andere Frau mal so gesagt.
Und sie hat auch
gesagt,
wenn ich sehe, dass die Frauen glücklich sind und dass sie genug zu essen haben, dann erfüllt mich das einfach mit Freude. Damit ist auch so ein Antrieb benannt, warum Menschen sich für andere einsetzen. Ja,
man sieht
einfach ein bisschen, was geht vorwärts und ja, damit hat es sich schon gelohnt.
Also fassen wir mal zusammen, was hat sich in Uganda alles zum Guten entwickelt seit deiner ersten Reise? Also die kriegerischen oder die Überfälle, gegenseitigen Überfälle sind weniger geworden. Die Region im Norden Ugandas ist ruhiger geworden. Kinder gehen häufiger zur Schule und Frauen sind geschäftstüchtig und kriegen es geregelt.
Ja, und trotzdem, weil dann würde ich so klingen wie der Regierungssprecher von Präsident Museveni, der seit 1986 regiert, wie wir in den Länderinfos gehört haben. Und Das ist natürlich wirklich nur ein Teil der, der Entwicklung, weil Uganda ist gezeichnet dadurch, dass eben eine Regierung an der Macht ist, wo die Menschen sagen, ich weiß genau, auf der jetzigen Reise haben wir mit Leuten gesprochen, sage ich hier keine Namen dazu, weil es schwierig und gefährlich ist. Die sagen, wir wissen alle, dass der zum letzten Mal 2006 vielleicht mal eine Wahl gewonnen hat und seitdem hält der sich mit Wahlbetrug an der Macht, kandidiert auch jetzt wieder, ich glaube Anfang des Jahres.
Bringt seinen Sohn, glaube ich, auch irgendwie schon in die Pole Position.
Richtig, ja, das ist eben einer der am längsten herrschenden Machthaber in Afrika. Es gibt noch den in Kamerun, der schon über 90 ist. Bei Museveni kennt man das genaue Alter auch nicht so genau. Selbst der Name ist, fällt mir gerade ein, selbst der Name ist eigentlich ein abgewandelter Name. Oh, da müsste man nochmal nachschauen. Entweder er selber oder sein Vater, der war in so einer kolonialen Einheit M7, M und 7, also irgendwas Englisches. Und darauf leitet sich dieser Museveni-Name ab. Museveni wird er auch manchmal ausgesprochen, genau, aber so Museveni sagen die eigentlich.
Museveni.
Und der wurde irgendwie unter anderem Namen auch geboren. War eben selber auch ein Rebellenführer und hat damals sich irgendwie so an die Macht gekämpft.
Nee, geputscht nicht, ne?
Da gab es eben im Zuge dieses Bürgerkriegs 1986, ist er dann an die Macht gekommen. Müsste man vielleicht auch nochmal genauer erklären, aber Fakt ist heutzutage, dass der sich nur an der Macht halten kann und mit sich natürlich so eine Herrscherelite, in dem die Wahlen nicht frei und fair sind. Als wir dort waren, war der einer der führenden Oppositionspolitiker im Gefängnis. Da weiß ich leider nicht, wie der richtig ausgesprochen wird. Dr. Kiza, Kiza Besiege. Das wird man so deutsch lesen, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie man das auf korrekt einheimische Sprache ausspricht. Er ist ein Arzt, deswegen Doktor. Der trat da gerade in Hungerstreik und dann fürchtete man um sein Leben. Der ist eben willkürlich verhaftet worden bei einer Kundgebung. Und es gibt noch einen zweiten Politiker, Bobby Wine, Musiker, der eigentlich so ein Held der jüngeren Generation ist, der schon mal kandidiert hat für einen Präsidenten und bei dem man eigentlich auch gesagt hat, der hätte die Wahl eigentlich gewonnen, wurde dann aber auch mal festgenommen, seine Anhänger auch eingeschüchtert. Also da läuft hinter den Kulissen auch sehr, sehr viel, was nicht demokratisch und nicht in Ordnung ist. Und Museveni hält sich eben auch mit solchen Dingen an der Macht und sagt, ja, pass mal auf, ich habe doch aber hier gute Zahlen bei Schulbesuchen nachzuweisen. Ich habe doch hier Entwaffnungskampagnen gemacht in Karamoja. Aber es bleibt halt auch viel anderes auf der Strecke.
Jetzt sind wir aber wieder so negativ rausgegangen.
Ja,
ich wollte doch eigentlich mit Hoffnung rausgehen.
Ich kann dir sagen, wenn du mal die Gelegenheit hast, Uganda zu sehen, das ist, ich finde, eines der schönsten Länder in Afrika. Habe ich schon auch bei anderen Ländern gesagt, aber wirklich auch bei Uganda, wenn man einfach nur denkt, der Nil zieht sich durch. In den Länderinfos wurde es doch gesagt, auch die verschiedenen Höhenlagen. Also es gibt Gebirge, hohe Berge, Ruwenzori-Gebirge.
Über 5000 Meter.
Was ja auch Berge sind, die sich rüber nach Kenia ziehen. Der Mount Kenya ist da oder weiter südlich noch Kilimanjaro und so weiter. Das sind ja auch wirklich
ist alles
schöne
die Ecke
Region.
Da. Ja,
ja, genau. Also wir sind auch noch dieses Mal mit so einer Missionsfluglinie übers Land geflogen und haben dann da gesehen, wie der Nil sich durchs Land zieht. Also wirklich ganz, ganz schön.
Und ihr kennt auf jeden Fall viele Hoffnungsträger, nämlich die Leute, die ihr unterstützt.
Ja, auf alle Fälle.
Okay.
Die Hoffnung lässt uns nicht zugrunde gehen.
Was das Motto des diesjährigen Weltmissionsmonats oder des Weltmissionssonntags war, womit wir wieder beim Anfang der Folge sind, aber wir machen trotzdem weiter mit Uganda.
Und ich freue mich, wenn ihr wieder zuhört.
Und wir wissen ja auch schon, worum es geht, nämlich um alternative Energien in der Wüste.
Ja.
Das hören wir in 2 Wochen. Wir freuen uns drauf.
Bis dahin
sagen Tschüss. Ich sag Tschüss. Brigitte Strauß bin ich.
Ich darf nicht Tschüss sagen, sonst werde ich geschimpft von meinen Ureinwohnern aus Bayern. Das sagen wir in Bayern nicht. Ich sag Servus und bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss.
Das war Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein Podcast von Missio München, produziert vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.